Ja, danke vielmals, euch Worship-Band. Sie ist schon morgen früh da. Du hast um 6 Uhr das Schlagzeug aufgestellt, ausgekabelt, dass es technisch läuft. Die, die letzten Sonntag da waren, haben mitbekommen, wir keinen Strom mehr gehabt. Die Stadt Bern hat so nordaufwärts keinen Strom mehr gehabt. Und es war so lustig, wie die Leute reagiert haben. Oder der Simon Mardones, der Worshipper, hat gesagt, hey, ich habe mich so geschämt. Ich habe nicht einmal eine akustische Gitarre gehabt. Ich alles nur noch digital gehabt. Sogar das Schlagzeug, kein Kachon und nichts. Jemand anderes hat gesagt, du, für mich war es mega easy. Immer denkt, Eisen Band, das ist so eine Show. Und jetzt habe ich plötzlich gedacht, wow, da ist ja ganz etwas anderes dahinter. Die machen auch Musik und das ist mega tragend. Gottes Geist dahinter, auch wenn mal kein Licht und kein Sound und so da ist. Jemand anderes hat gesagt, zum guten Glück sind die Storen nicht vorher ab. Dann dachte ich, das stimmt doch. Dann wären wir wirklich, das wäre blöd gewesen. Dann müssen wir das Handy führen, oder? Und irgendwie unsere Graduantin und Graduant da irgendwie von oben nach oben sieht, oder? Also ganz unterschiedlich haben wir darauf reagiert und ich bin ganz ehrlich, ich bin stolz auf uns alle zusammen. Wir sind einfach weggesteckt. Joel hat zum Beispiel gesagt, Papi hat gewusst, jetzt muss ich einfach durchziehen. Ich muss jetzt einfach durchziehen. Dann denke ich, ja, jeder hat anders reagiert und weil wir so anders agieren und so vielseitig sind, ist es so gut rausgekommen am Sonntag. Obwohl wir kein Licht, kein Mikrofon, nichts hatten, nicht einmal der Livestream ist gegangen. Also um die im Livestream sind, bist dankbar, wenn du mich siehst oder uns siehst heute Morgen. Es funktioniert alles zusammen. Und dann gemein war es, kaum sind wir fertig, ist der Strom wieder gekommen. Es war ein bisschen fies, aber jetzt, es ist, wie es ist. Hey, ich habe eine ganz interessante Message mitgenommen heute Morgen und du musst wirklich richtig aufpassen, damit du mitkommst, weil wir sind in dieser Serie drin, gesunde Theologie. Ja, was ist das denn eigentlich? Und das ist so ein Wirrwarr über gesunde Theologie oder über Theologie an sich. Es gibt ganz viele verschiedene Arten von Theologie. Da kommen wir dann auch heute im Laufe der Message drauf. Und die grosse Frage ist, also spielt es überhaupt eine Rolle, was ich glaube, oder kommen wir eh alle zusammen in den Himmel? Ob jetzt liberal oder fundamentalistisch oder postmodern oder was auch immer. Und du merkst, wenn du so Sachen anhörst, Argument, vielleicht hörst du Podcasts, du denkst, irgendwie klingt es logisch, aber gleich ist es komisch. So. Und ich möchte ein bisschen darauf hergehen, was ist denn das heute Morgen eigentlich? Wie können wir etwas so ein bisschen erkennen? Falsche Propheten, Irrlehre, was ist nicht mehr gesund? Und wir wollen jetzt ein die liberale Theologie kurz anschauen, anhand von 4 Fragen. Die progressive, evangelikalische, die fundamentalistische und die biblisch-reformatorische. Und wenn du sagst, hey, ich habe keine Ahnung von dem, dann rate ich dir dringend, das Bible-Challenge zu machen. Dringendst. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass du die Bibel kennst, was sie aussagen, was sie gesunde Aussagen, die du hörst ab der Bühne, was sie vielleicht andere Aussagen, die nicht so gesund sind, und du kannst das unterscheiden. Und wir haben es mega einfach gemacht. Das ist online verfügbar. Das heisst, du kannst am Donnerstagabend gemütlich in deiner Wohnstube hocken und das online schauen. Aber mach es unbedingt, wenn du es noch nicht gemacht hast. Weil zum Beispiel die Frage ist, ja, hat jetzt Gott die Welt in 7 Tagen geschaffen? Oder wie der David sagt, ein Tag ist 1000 Jahre. Also in 7000 Jahren. Oder gibt es wie Kreationisten, die sagen, ja gut, Gott hat immer wieder einen Impuls gegeben, hat wieder etwas Neues gegeben. Also, du siehst, es gibt ganz viele verschiedene Arten, wie man etwas auslegen kann. Gott sagt hier, heilige den Sabbat. Ja, was heisst das jetzt? Was machst du, wenn du den Sabbat heiligst? Du musst nicht sagen, Babs, wenn man dir angeschaut. Was machst du, wenn du den Sabbat heiligst? Was machen wir denn am Sabbat? Bei mir daheim, im Bauernhof, früher vor 50 Jahren, hat es bei uns daheim geheißen, Lismen ist verboten, das ist Schaffen. Also die Frauen, die Grossmutter und so, die durften nicht lismen. Und dann dachte ich, was ist denn mit den Kühen morgen? Du in den Stall musst du gegen die Kühe melken. Ah, das ist nicht Schaffen, weißt du, das muss man. Also ganz unterschiedlich, wie machst du das? Und darum kann dir das Bible College kann dir helfen, in das Wirrwarr von Fragen, ob die abgehen, Klarheit schaffen. Und ich möchte heute Morgen dir auch ein bisschen Klarheit schaffen. Und jetzt sagst du, ich habe eine Lösung. Jetzt sagst du uns, was gesunde Theologie ist. Du sagst jetzt, was gesund ist, und alles andere ist ungesund. Wie so verglichen, du sagst jetzt, wie man abnehmen kann, oder was gesunde Nahrung ist, und was ungesund ist. Das geht wenig auseinander. Die einen sagen, der McDonald's ist mega gesund. dann wird er gerne grüner und grüner. Andere sagen, ja gut, ich tue mich irgend anders ernähren, nur mit Vollkorn. Also, und du willst jetzt sagen, ich sage, ja, ich sage euch etwas. Ich tue gesunde Theologie so definiere, einen ganz einfachen Ansatz. Kommt etwas zum Leben, blüht etwas auf, also ein Mensch, eine Person, schmeckt es nach Leben oder schmeckt es nach faul, stinkig, tot? Schmeckt es nach Manipulation? Und was sind die Früchte aus dem raus? Und wenn ich merke, es ist gesund, Menschen blühen auf, es kommen Menschen zum Glauben, dann ist die Theologie gesund. Wenn ich merke, Menschen kommen nicht zum Glauben, Menschen werden manipuliert, es schmeckt nach stinkig, faul, die Früchte sind mega schlecht und so, dann denke ich, ist es ungesund. Und so kannst du eigentlich über ganz viele Sachen eine Art Regenschirm oder einen Schutzschirm überspannen. Und du kannst sehr schnell erkennen, ist es gesund oder ist es ungesund. Und wir gehen jetzt, steigen ein. Der Jesus hat gesagt, Matthäus 4,4, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Aha, also Gott redet tatsächlich immer noch. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern du am Morgen, wenn du zu Gott redest, in deiner stillen Zeit, in deiner Gebetszeit, es kann durch den Tag durch sein, redet Gott zu dir. Und das gibt dir Nahrung für deinen Geist. Anders ausgedrückt, das Kochstudio. Ich habe das Bild mitgenommen von einem super Koch. Es ist natürlich immer die Frage, ja, wenn ich jetzt mir eine Theologie zusammenmische, was tue ich da drin? Also wenn ich vegetarisch etwas machen will, wissen wir, da kommt nur Gemüse drin, oder? Da hat Fleisch keinen Platz drin. Also was ich drin tue, ist match entscheidend, was nachher rauskommt. Wenn ich irgendwie ein Steak mache oder so, gut, es ist nicht unbedingt da drin, aber dann kommt sicher Fleisch raus. Also was du von deinen Erfahrungen, was du gelernt hast, all die Sachen, was theologische Prägungen, Glaubensprägungen, die du erlebt hast, wenn du das hier drin tust, dann kommt dementsprechend auch Theologie raus. Und welche Theologie rauskommt, werden wir heute Morgen mit zusammen anschauen. Heisst, Zutaten bestimmen das Ergebnis. Und es hat einen Typ gegeben, der hat Markus Till geheissen, und der hat das Buch geschrieben 2019, das geheissen, Zeit des Umbruchs. Und der hat das mal ein bisschen aufgenommen, was glauben wir eigentlich. Ist ein mega gutes Buch. Und er hat zu seiner Zutatenliste 4 Sachen aufgeschrieben, wo er sagt, das ist wichtig, dass man das gesund beantworten kann. Erstens, greift Gott immer noch übernatürlich ein in die Weltgeschichte? Ist Jesus lieblich auferstanden? Wird Gott versöhnt durch den stellvertretenden Tod von Jesus am Kreuz? Ist der Bibeltext eine fehlerfreie göttliche Offenbarung? Oder ist es doch Menschen gemacht? So, das sind die 4 Themen aufgenommen. Die werde ich heute mit euch auch ein bisschen aufnehmen und auf das ein bisschen aufbauen. Ob wir alle 4 durchkommen, weiß ich nicht, aber zuerst mal die ersten 3. Wir gehen jetzt zum ersten Eichen. Übernatürlich. Greift Gott übernatürlich ein? Was würdest du sagen? Ja oder nein? Ja. Schauen wir es mal an. Ich habe euch hier ein Ding mitgenommen, ein Velo, ein Dreirad. Und das ist natürlich match entscheidend, was da vorne steht. Beim Lenkrad. Oder du kannst natürlich. Du bist noch gar nicht gefahren mit dem. Also, wo du das rumfährst, wo du lenkst, was da vorne im Lenkrad ist, der bestimmt, wo du herfährst. Du kannst da aber die Kante raus, oder lieber nicht, aber du kannst da hinten durch. Ja, du bist da nicht zu fest üben, es ist ein bisschen eng da. Aber das Lenkrad ist match entscheidend. Was du glaubst, wo du in deinem Glauben herfährst. Vielleicht sagst du, ich habe eher so den Ansatz da hier. Nimm mal den da hier vorne, upsla. Schön still haben da, das Bremssicher tun. Dann hier, der Ansatz. Oh, warte, muss ich auf diese Seite. Sorry, Kamera. So. Ist der Ansatz so biblisch, reformatorisch oder biblisch, wo die sagen fundamentalistisch, so traditionsmässig. Das heisst, du sagst, wenn ich über meine Theologie nachdenke, dann zählt nur die Bibel. Die Bibel ist A und O, was in der Bibel steht, das muss man so wortwörtlich nehmen und es gibt keinen Zweifel an dem. Oder du kannst den Postevangelikal-Ansatz nehmen, der da hinten. Der sagt, ja, also, ich glaube nur, was ich erlebe. Alles, was ich erlebt habe, ist wahr. Alles, was ich nicht erlebe, ist nicht wahr. Und da redet man sehr stark vom Zeitgeist. He? Erlebnis, den müssen wir filmen. Haben wir den? Bin ich im Falschen? Ah, ich muss überstellen. Danke, ich muss auch drüber stellen. So, Dali. Jetzt sehen wir es am richtigen Ort. Sehen wir es? Ja, wir sehen es. Da habe ich keine Arbeit dran. Also das hier ist ein Erlebnis, ist post-evangelikal oder so progressiven Ansatz. Das ist natürlich mega auch einem Zeitgeist unterworfen. Das heisst, die Leute, die das glauben, die sagen, also wir können ich glaube schon an die Bibel, aber so zentrale Aspekte aus der Bibel sagen wir, wir müssen distanzieren. Das ist nicht mehr wahr. Das war vielleicht früher gewesen. Bekannt ist zum Beispiel, dass so Leute sagen, ja, Jesus hat früher geheilt. Das ist noch bevor er gestorben ist. Heute heilt er nicht mehr. Oder Jesus ist am Kreuz gestorben für unsere Schuld und Sünde. Die sagen, ja, er ist einfach als Mensch, er ist auch als gute Person gestorben. Das ist so zeitgeistmässig, post-evangelikal oder so progressiv. Oder du hast den liberalen Ansatz. Der liberale Ansatz. Der hat eigentlich keine Theologie mehr. Der Liberalansatz sagt, alles, was ich nicht beweisen kann, stimmt nicht. Der Liberalansatz sagt, die Wissenschaft ist mein neuer Glaube, ist mein neues Glaubensfundament. Und alles, was ich nicht erklären kann, beweisen, stimmt nicht. Also, Leute, die im liberalen Glauben drin sind, die sich nicht zu etwas verpflichtet, sondern die sind eigentlich vom Velo abgestiegen. Sich vom Glauben entfernt und hat gesagt, das gilt nicht mehr für mich. Das ist vorbei. Liberale Glaubende. Also ist schon die Frage, wenn du merkst, jetzt, was steht da hier vorne? Was lenkt mein Leben? Was lenkt mein Glaubensleben? Was lenkt mein Handeln? Was lenkt meine Überzeugungen? Was habe ich für Werte im Leben? Wenn das da hier nicht klar definiert ist, ja, dann fährst du halt irgendwo her, mal so, mal so, mal so. Und ich möchte euch erklären, was wir als ISF glauben. Heißt nicht, dass du auch glauben musst, aber wenn du jetzt in die Channel schaust, ISF Bern, habe ich dir Spannungsfelder, ich habe da 10 Spannungsfelder in mir als ISF definiert, was wir glauben. Und die Spannungsfelder, die wir haben, das, aber da ist jetzt ein drin, das fängt so an. Reich Gottes, wie ist das eigentlich zu verstehen? Wir sagen, Reich Gottes ist schon jetzt und doch noch nicht. Aber nein, noch nicht. Es ist schon jetzt, aber noch nicht ganz. Was sagen wir mit dem? Also, Reich Gottes hat angefangen mit der Verstehung von Jesus und seinem Tod am Kreuz und ist hier und jetzt erlebbar. Gleichzeitig sind wir uns aber bewusst, dass wir noch Teil von einer unvollkommenen Welt sind. Manchmal bete ich für Menschen, die werden geheilt. Ich bete mit dem gleichen Glauben für Menschen, die werden nicht geheilt. Das heisst, das Reich Gottes kann ich schon hier erfahren und doch merke ich, ich bin noch in einer unvollkommenen Welt. Es ist noch nicht wie im Paradies. Und aus dem heraus gibt es ein sogenanntes Spannungsfeld. Und wir als ICF haben gesagt, komm, wir wollen es mal aufzeigen. Wir wollen nicht sagen schwarz-weiß, sondern wir haben ein Spannungsfeld, das sich auftut, wo wir sagen, wir wollen beides anschauen und haben vielleicht nicht zu beidem einfach eine hundertprozentige Antwort. Und wichtig ist, dass wir die Spannungsfelder auftun und miteinander ins Gespräch kommen. Ja, was glaubst denn du? Was glaubt ihr? Was sind deine Erfahrungen? Was sind meine Erfahrungen? Wo habe ich etwas erlebt, wo nicht? Und darum, wenn du jetzt reingehst, die Spannungsfelder sind dazu da, um auch ein bisschen Grenzen zu ziehen einerseits, aber gleichzeitig auch von ungesunden Extremen uns abzuhalten. Nur noch das ist richtig. Nur noch das. Und das tun wir alles verleugnen. Also, und was wir als ICF haben, wir haben eigentlich, unser Lenkrad ist biblisch-reformatorisch. Nehmen wir das weg von der Kamera. Ich glaube, so ist gut, oder? Biblisch, das heisst jetzt, wir gehen in die Bibel schauen. Und Reformation heisst, ich schaue zurück, wie hat Gott eigentlich gemeint. Das hat Jesus so gemacht. Jesus hat nicht gesagt, ihr lebt den Sabbat falsch. Er hat es zwar gesagt, aber er hat gesagt, erkläre euch jetzt, was Gott damit gemeint hat. Also, er ist progressiv, geht aber zurück und erklärt, ja, was wäre der Ursprung gewesen. Das sehen wir als ICF an. Das heisst, wir als ICF, wir nehmen das Erlebnis ich. Das ist uns wichtig. Wir nehmen Tradition ich. Das ist uns auch wichtig. Wir sind eingepfropft im Volk von Gott. Das hat mit Tradition zu tun. Und wir tun die Wissenschaft nicht einfach ausblenden, sondern was hat die Wissenschaft zu sagen in dem, was wir jetzt glauben. Und wir als ICF, wir sagen, wir sind biblisch, reformatorisch, ist unser Glaubensmuster, das wir haben. Jetzt ist natürlich die grosse Frage, greift Gott übernatürlich in die Weltgeschehen ein? Wir sagen jetzt als ICF, natürlich, biblisch reformatorisch. Und zwar, er greift ein, nicht nur als Retter, sondern auch als Richter. Du siehst, da geht ein Spannungsfeld auf. Als Beispiel Sintflut und Noah. Er hat eingegriffen in die Welt, hat die Welt untergehen lassen, ist aber gleich gerichtet und gleichzeitig war er Retter mit dem Noah und seiner ganzen Familie. Er greift ein, ja, übernatürlich. Oder kannst du Auszug von Ägypten anschauen. Er sieht sein Volk leiden und der Pharao war verstockt, darum bringt er übernatürlich 10 Plagen, um sein verhärtetes Herz endlich weich zu bringen, dass er sagt, okay, let my people go. Und dann lässt er sie ziehen, er verfolgt sie und übernatürlich greift Gott wieder ein als Retter, indem er das Meer teilt, indem er versorgt mit Manna. Also Gott greift übernatürlich ein, auch noch ins Weltgeschehen. Jesus am Kreuz ist, glaube ich, das Weltbewegendste, was jemals passiert ist. Retter und Richter. Er lässt Jesus als Richter für unsere Sünden am Kreuz sterben. Und gleich rettet er Jesus. Nein, der Heilige Geist sagt nachher, ja, ich habe ihn von den Toten auferweckt, Epheser 4. Es ist immer beides, Richter und Retter. Und dort, glaube ich, ist es für uns echt mega wichtig, dass wir merken, aha, wir betonen ein Spannungsfeld. Es ist nicht nur entweder das oder es ist das. Ich gehe mal weiter zum Markus 11, 23. Ich versichere euch, wenn ihr glaubt und nicht im geringsten daran zweifelt, dass es wirklich geschieht, könnt ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich von der Stelle und stürze dich ins Meer. Und es wird geschehen. Also Gott kann in deinem Leben, sagt Jesus hier, immer noch übernatürlich eingreifen. Was ist die Berg? Wo möchtest du, dass ein Problem aus deinem Leben, ein Hindernis, eine Herausforderung, eine Challenge, sich erhebt, weggeht und ins Meer versinkt, weggeht. Und Gott könnte das übernatürlich in deinem Leben machen. Frag nochmal, was ist die Berg? Frag nochmal, würdest du das machen für mich? Und wenn es passiert, dann ist es übernatürlich. Gott hat das bewirkt. Es ist nicht Zufall, es ist eben dann zugefallen. Das ist ein grosser Unterschied. Die zweite Frage ist, du verstehst. Ist sie eigentlich ist Jesus lieblich auferstanden. Die liberale Theologie, die sagt, unmöglich. So ein Kreuzestod bei den Römern von damals, das erlebt niemand. Jesus ist gestorben, wenn er überhaupt ist gekreuzigt worden. Wir wissen nicht ganz genau, oder? Vielleicht wissen wir es nicht genau. Und die Auferstehung ist etwas vom Übernatürlichsten, was es überhaupt gibt. Und das sagt, die liberale Theologie kann man nicht beweisen, also stimmt es nicht. Wenn man das Übernatürliche nicht kann beweisen kann, dann stimmt es nicht. Und das hat der Gründer von der liberalen Theologie, der Rudolf Pultmann, der hat Folgendes gesagt. Man kann nicht elektrisches Licht und Radioapparat benutzen, in Krankheitsfällen moderne medizinische und klinische Mittel in Anspruch nehmen und gleichzeitig an die Geister- und Wunderwelt des Neuen Testaments glauben. Also das sagt, wenn man es nicht erklären kann, wissenschaftlich, die Auferstehung von Jesus, dann hat sie nie stattgefunden. Das war der Gründer von der liberalen Theologie. Der progressiv postevangelikale Ansatz sagt, ja, also ist er wirklich lieblich auferstanden? Muss man das so verstehen? Sein Körper war tot, ist wieder zum Leben auferstanden, also zum Leben gekommen und er läuft jetzt umeinander, oder? Ist das wirklich so oder ist es nicht mehr eine Idee, wo wir sagen müssen, es ist einfach in uns innen, ist etwas, das tot war, zum Leben aufgekommen, mit dieser Kreuzigung und Verstehung, wo uns Gott sagen, die progressiven Lügen, die nicht die Bibel ablehnen, aber die sich anders interpretieren. Gott soll sagen, was in dir tot ist, bring es wieder zum Leben hervor. Du bist aber nicht auf Jesus übertragen. Er ist nicht lieblich auferstanden, sondern es geht mehr so um den gelobten Christus, der in dir innen lebt. Und dann merkst du, da geht man mit auseinander, oder? Und der biblische reformatorische Ansatz, der, den wir glauben, sagt, natürlich ist Jesus lieblich von den Toten verstanden. Wir lesen es ja auch in der Bibel. Augen und Zeitzeugen, die das bezeugt haben. Frauen, die damals nichts zu sagen hatten im Gerichtssystem, sind die Ersten gewesen, die es bezeugt haben. Warum die Frauen in der Bibel erwähnt werden, ist schon ein Hinweis an sich, dass das muss richtig sein. Und dann die Begegnung mit Jesus, mit der mit seinen Jüngern und ist krass und ist bezeugt. Und die vier Evangelien reden alle von dieser Auferstehung. Nicht ein Evangelium lässt die Auferstehung weg. Also sagen wir als ICFler, er ist auferstanden und zwar lieblich. Im 1. Korinther sagt Paulus, 1. Korinther 15, als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt, dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigt er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Und die Evangelien, die sind kurz nach der Auferstehung, also 20, maximal 25 Jahre, geschrieben worden. Also die Leute haben das gelesen. Und wenn das nicht gestimmt hat, was man dann selber erlebt und gesehen hat, dann werden die Leute aufgestanden und gesagt, du erzählst einen Scheissdreck, das sind Fake News. Was du da erzählst. An Matthäus, an Lukas, an Johannes und all die. Also wir glauben, ja, er ist auferstanden, lieblich, und er ist gen Himmel gefahren und sitzt heute zu Rechten von Gott. Das, was wir als ICF glauben. Der dritte Punkt ist, wird Gott versöhnt, durch den stellvertretenden Tod Jesus am Kreuz. Gibt es eine Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen, wo Jesus stirbt? Ja oder nein? Was glaubst du da? Nächsten Sonntag werde ich darüber reden, über Allversöhnertum. Es gibt Leute, die glauben, Love wins. Die Hauptsache, die Liebe ist schlussendlich, steht in der Bibel, steht über allem. Glaube, Liebe, Hoffnung, die drei sind wichtigsten, aber das Wichtigste für ihn ist die Liebe. Und die Liebe, die überstrahlt alles. Und dann ist oft die Frage, wie kann denn ein liebender Gott seine Kinder in die Hölle schicken? Das ist doch nicht möglich. Also am Schluss kommen wir alle zusammen in den Himmel. Das ist so Allversöhnung. Da sage ich mir, ja, wenn das stimmen würde, warum ist der Jesus ins Kreuz gegangen? Der braucht es ja gar nicht. Aber wenn ich glaube, dass Jesus ins Kreuz gegangen ist, gestorben ist für meine Sünden und verstanden ist, ja, dann hat das einen Zweck und eine Bedeutung. Das lädt aber nächsten Sonntag nicht hier und jetzt. Der Thomas Breuer, vielleicht hast du schon viel von Worthaus gelesen und gehört. Worthaus ist so eine Gruppe von Menschen, die Podcasts und YouTube macht und so weiter. Und die würde jetzt eher im liberalen Ecke ansiedeln. Die nehmen die Bibel nicht mehr so ernst, die gehen nicht mehr so forschen, die versuchen zeitgeistlich die Leute zu gewinnen mit einer neuen Theologie. Und wo ich denke, also das ist schon einiges verdreht, was jetzt ich wirklich anders sehe. Und die sagen zum Beispiel Folgendes, der Thomas Breuer, Doktor, sagt, ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater. Es ist nicht Jahwe. Es ist der Gott Moloch. Da komme ich noch darauf zu sagen, was das ist. Es ist kein Gott, dem man vertrauen kann. Und die liberale Theologie sagt, also das kann doch nicht sein, dass Gott seinen Sohn opfert. Seit wann haben wir den Menschenopfer wieder? Also hallo, was geht ab? Spinnt euch eigentlich? So, sagt er. Jesus' Tod ist sinnlos. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, sondern erlösend ist die Liebe Gottes allein. Das ist eben die liberale Theologie, wo gewisse Sachen, wenn du es nicht kannst, wissenschaftlich erklären kannst, ist es nicht wahr, es ist falsch. Aber ich glaube, da ist ein grosser Denkfehler drin, weil wenn ich mir das nicht vorstellen kann, weiss ich ja noch lange nicht, dass es so ist. Ich bin ja ein Mensch mit Begrenztheit. Ich kann mir ja nicht alles vorstellen. Ich kann auch nicht alles erklären. Ich kann vielleicht etwas sagen. Also meine Tochter Elena, die hat mir erzählt, das letzte Mal im Gymer haben sie über die Evolutionstheorie gehabt. Dann steckt sie die Hand auf und fragt so in die Klasse, wer von euch glaubt den Scheissdreck, den der da vorne erzählt? So. Also zack, rausgestanden, oder? Und dann haben 8 Leute haben auch die Hand aufgehabt, wir glauben es nicht. Wir sind Christen, wir glauben an das, was die Bibel steht. Wir glauben nicht an die Evolutionstheorie. Und ich denke, das ist noch krass, dass wir in dieser heutigen Zeit mit dem Zeitgeist mitgehen und plötzlich sagen, so ein bisschen progressiv, postevangelikal, yeah, kann das jetzt wirklich so sein, dass in der Bibel innen steht? Oder müsste man es nicht ein bisschen moderner anschauen? Es ist ja nicht mehr die gleiche Zeit wie dann. Es hat sich ja alles verändert. Und dann bist du in einem gefährlichen Zeitgeist drin, wo viele Sachen, die ganz wichtig wären, tut einfach abschwächen. Wir alle neigen dazu, was wir uns nicht vorstellen können, zu sagen, ich weiß nicht, ob das wahr ist. Aber wir lesen ja, der Glaube ist etwas, das existiert, wo ich jetzt noch nicht sehe, aber wo mal in Erfüllung geht. Das ist Glauben. Das heisst nicht, ich kann alles erklären. Aber ich glaube, dass etwas Größeres hinten dran ist, was da die Hände im Spiel hat. Im 1. Johannes 4 steht, liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei ihm von Gottes Geist eingegeben, sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Das wünsche ich mir für euch, dass ihr sagt, Kläusel, ein paar Sachen, die du heute Morgen gesagt hast oder schon in der Vergangenheit, bin ich im Fall nicht ganz gleicher Meinung. Das ist Mündigkeit. Das ist super. Lass uns diskutieren zusammen. Denn in dieser Welt verbreiten sich jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falschen Lehren. Also nicht nur Sättig, die ganz etwas anderes erzählen als Christentum. Es gibt auch Menschen im Christentum, wo ich würde sagen, das ist ein Lügenprophet. Der erzählt Unwahrheiten. Der versucht ganz viele Menschen mit seinen gescheiten Worten, Doktor, Professorentitel, was auch immer, abzubringen vom Glauben und seine Ideen, seine Überzeugung von seinen Verletzungen her, den Leuten zu erklären. Und Leute kommen vom Glauben weg. Und weißt du, was denn Jesus sagt? Wenn das passiert, er wäre wohler, wenn man ihm einen Stein um den Hals hängt und ihn mehr versenkt, als das Gericht Gottes und er wieder leben. Das ist schon noch krass, oder? Also die gesunde theologische Lehre ist offensichtlich Jesus mega wichtig, dass wir es gesund lehren, dass wir es gesund weitergeben. Dass man eben biblisch, reformatorisch, was hätte Gott eigentlich gemeint mit dem? Ganz am Anfang dorthin zurückgehen und nicht unser eigenes Bild malen. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Also jemand, der sagt, Jesus ist auf die Erde gekommen als Messias. Er ist gestorben, wieder auferstanden und lebt heute zur rechten und sitzt heute zur rechten Seite von Gott. Wer das sagt, wer das bezeugt, hat den Geist Gottes in sich. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichrist. Ui, jetzt ist es krass, gell? Wo das Hater fahren. Also, wenn du als Antichrist bezeichnet wirst, dann ist nicht mehr gut essen. Dann würde ich mir schon etwas überlegen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Amen. Ohne Christen ist der Keib schon da. Manchmal ist eigentlich nicht der Antichrist, ist in der Bibel beschrieben, Offenbarung kommt vom Norden. Manchmal ist eigentlich der Antichrist ist unter uns Christen schon ausgebrochen. Oder Norden, wo Israel angreift, Iran, sagt man so, das könnte der Antichrist sein, Russland und so weiter. Spitzt sich ja auch so ein bisschen dorthin zu, als hätte er schon Jahre zuvor dorthin zugespitzt, denke ich, der Erste oder der Zweite Weltkrieg. Also, man weiß es nicht genau, oder, wenn das Jesus wieder kommt. Das weiß man nicht, aber es spitzt sich einfach dazu, das tut sich dazu zuspitzen. Erdkatastrophen, Erdbeben, Hungersnöte und. Lies mal Matthäus 24. Das ist beschrieben. Am Schluss werden sogar die Sterne vom Himmel fallen, wie es sein. Sie werden aus ihrer Bahn geworfen werden. Das haben wir jetzt noch nicht so erlebt. Aber wenn das kommt, dann denke ich, jetzt geht es nicht mehr lange, wenn Jesus kommt. Und manchmal denke ich so, Jesus, komm doch schon morgen. Hätten wir ein friedliches Leben hier, oder? Das wäre mega gut, ey. Komm doch morgen. Es gibt so einen blöden Spruch, der heisst, rodet den Wald, Jesus kommt bald. Das heisst, weiss ich nicht, aber es tönt einfach gut. Keine Ahnung, was das so bedeutet. Aber manchmal denke ich schon, oh Mann, Jesus. Warum kommst du noch nicht? Einmal hatten wir eine Kleingruppe bei mir daheim. Und da hat einer gesagt, das war so lustig, er hat gesagt, also ich warte darauf, bis Jesus wiederkommt. Und falls ihr wollt sterben, bitte tut mich nicht wiederbeleben, gell? Ich wollte dann gehen. Genau, dann dachte ich, das ist eigentlich noch cool. Ja, freut sich mega, mit Jesus zusammen zu sein. Der biblische reformatorische Ansatz, der sagt, ja, Jesus ist stellvertretend gestorben für uns im Kreuz. Für unsere Freunde, unsere Kollegen, für die, die ihn noch nicht kennen, für alle die, ist er gestorben. Und wir lesen schon ganz am Anfang in der Bibel, hat Gott schon mit dem Sündenbock, mit dem Versöhnungstag, ist das schon ein roter Faden durch gewesen, gesagt, ihr müsst heilig sein, damit ich euch vergeben kann. Und am Schluss zieht der Jokerkarte Gott und schickt seinen Sohn Jesus. Er hat ihn angekündigt, schon im Alten Testament. Er hat gesagt, es wird einer kommen, der eure Sünden alle wird tragen. Und Paulus hat noch bestätigt, Mensch, Paulus sagt ja, Jesus verfolgt, die erste Kirche verfolgt. Und dann, wo Jesus gestorben wieder auferstanden ist, begegnet ihm ja Paulus. Und Paulus erkennt ihn als der Sohn Gottes. Warum verfolgst du mich? Also er hat eine Begegnung mit dem Allerhöchsten, mit Jesus selber, nach dem Tod von Jesus. Und kehrt sein ganzes Leben und sagt, weil er mir begegnet ist, fange ich an, von ihm zu erzählen, überall, wo ich bin. Und überall, wo ich kann, erzähle ich das. Und der Paulus, der hat ja Qualen gelitten, mir hat ihn gesteinigt, mir hat auf ihn einprügelt, mir hat ins Gefängnis geworfen und. Er hat nicht aufgehört, von Jesus zu erzählen. Und Jesus sagt selber, von sich. Der Menschensohn, Lukas 19,10, ist gekommen, Verlorene zu suchen und zu retten. Das heisst, wir alle zusammen, wir sind erlösungsbedürftig. Wir brauchen das Kreuz, wir brauchen Jesus. Und ich möchte die Schlusssache gehen. Und zwar ist der Bibeltext eine fehlerfreie göttliche Offenbarung, ja oder nein? Ich sage ja, es ist eine göttliche Offenbarung, die von Menschen geschrieben worden ist. Ein Liberaler sagt, halt, halt, halt. Das ist von Menschen geschrieben worden. Kennst du das Spiel, wo man so im Kreis hockt und einem etwas ins Ohr küschelt und am Schluss kommt dir ganz etwas anderes raus? Also wer sagt dir, dass die Bibel, die wir heute lesen, wahr ist? Wenn ich das jetzt mir so vorstelle, oder? Und ich sage, ja, das ist eben menschlich gedacht. Aber du hast den Geist Gottes vergessen, wo der Mensch das, das eingekauft oder eingeredet hat oder ihnen Gedanken gegeben hat. Wie krass ist es dort, dass es 39 Autoren gibt, die Bibel in 1500 Jahren geschrieben wird, auf 3 Kontinenten, in 3 verschiedenen Sprachen und am Schluss hat es einen roten Faden. Wie ist das möglich? Da kann nur ein Schöpfer hinten dran sein, der das möglich macht. Und der progressiv, der postevangelikale Ansatz sagt, das ist eine Idee. Es ist so okay, man kann es vielleicht so sehen, aber am Schluss der gleich nicht. Es ist immer noch Menschenwort und Gotteswort. Es ist mehr Menschenwort als Gotteswort. Ich sage immer, komm, lass es mal erklären. Stell dir mal vor, der Jesaja hat das Bild von Gott bekommen, von einem Flugzeug. Das Jesaja ein paar tausend Jahre früher, gell? Was denkst du, wie würde der Jesaja das Bild von dem Flugzeug von Gott beschreiben? Er würde das Bild nehmen, das ihm geläufig ist. Wahrscheinlich würde der Jesaja von einem eisigen Vogel reden. Und du denkst jetzt, also hey, also eisiger Vogel, bist du wahnsinnig, das Flugzeug x-mal grösser als, also hallo? Es ist immer menschlich und göttlich ist immer zusammen. Es ist so. Aber ich glaube ganz fest, dass die Bibel göttlich inspiriert ist, dass der Geist Gottes federführend war und ja, Menschen haben es aufgeschrieben. Nach diesen Bildern, nach diesen Sachen, wie sie es gesehen haben dann. Und wenn wir heute die Bibel lesen und uns vielleicht etwas Komisches vorkommt, müssen wir wieder biblisch-reformatorisch anschauen, was hat jetzt Gott mit dem wirklich sagen? Was steckt dahinter? Wir nehmen Kultur, wir nehmen die Wissenschaft, wir nehmen all die Sachen zusammen, Tradition, und fragen Gott, was hast du ursprünglich sagen mit dem? Was ist der Ansatz, den ich von dem jetzt so mitnehme? Die ganze Schrift ist von Gottes Geist inspiriert, 2. Timotheus. Schon mal die Worte der Propheten sind vom Heiligen Geist inspiriert. Im Hebräer 6,18 steht, Gott lügt nicht. Gott kann sich selber nicht verlügen. Wenn steht, er lügt nicht, dann ist die Bibel wahr. Den Glauben habe ich. Und ich möchte zum Schluss kommen und sagen, schau, Jesus, wer war denn er? Der Liberalansatz sagt, er war ein Vorbild für uns Menschen. Er war wie Gandhi, ein bisschen wie Mutter Teresa. Er war ein guter Mensch. Der postevangelikale Ansatz heisst, schau, Jesus kannst du erfahren. Und wenn du ihn aber nicht erfährst, so wie du gerne hättest, dann musst du dich nicht verwundern, dass er nicht so ist, wie du dir das vorstellst. Und der biblische reformatorische Ansatz, den wir haben, sagen wir, hey, wir kennen Jesus. Wir wissen, er ist Gottes Sohn. Durch ihn sind wir selber Söhne und Töchter vom Allerhöchsten geworden. Und er ist das Heiligste, was es überhaupt gibt. Und ihm folgen wir nachher. Mit allem Wenn und Aber. Und lass uns zusammen aufstehen und das beten, dass wenn wir gewisse Sachen hören, dass wir das einfach unterscheiden können. Was ist da für eine Theologie hinten dran? Was wollen die Leute uns verklickern? Und dann, wenn wir das nicht richtig machen, dann fährt es unser Glaubensleben fährt irgendwo her. Aber ich möchte es mir als ICF sagen, hey, das ist unser Fundament, biblisch-reformatorisch. Wir ziehen alles ein. Wir gehen zum Heiligen Geist und fragen ihn, hey, was war ursprünglich die Idee von dem? Was war ursprünglich die Idee vom Sabbat? Was war ursprünglich die Idee von, wir sollen Vater und Mutter ehren, damit wir ein langes Leben haben? Was war die Idee, dass wir nicht so neidisch sind? Und. Und lass uns das immer wieder überprüfen. Darum, wenn ihr heute heimgeht, überprüft, was ich gesagt habe. Und vielleicht sagst du, ja, mit dem oder dem bin ich nicht verstanden. Easy, lass uns zusammen reden. Austauschen, einen Dialog führen. Und wenn ich jetzt als allererstes zu Jesus komme, gell, der nächste Song ist Holy. Holy Forever, genau. Das Lied im Kopf gehabt. Und lass uns den nächsten Song, Holy Forever, wirklich singen. In diesem Verständnis. Biblisch-reformatorisch. Was war ursprünglich die Idee gewesen, dass Jesus auf die Erde ist gekommen? Jesus, ich danke dir, dass du uns den Heiligen Geist geschenkt hast, du bist gegangen. Und Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns Klarheit gibst. Dass du uns hilfst, falsche Lehren von guten Lehren, von ungesunden Lehren zu gesunden Lehren. Oh, zu unterscheiden, komm nochmal. Und ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns hilfst, das zu unterscheiden. Was schmeckt nach Leben? Was ist gesund? Was schmeckt aber nach Tod? Was schmeckt nach Einengen, Manipulieren? Was schmeckt nach etwas, wo ich merke, da ist keine Freude drin, da ist Zwang und Elend drin und das ist faul und stinkig. Vielleicht gibt es so Sachen jetzt in meinem Leben, Jesus, wo ich früher geglaubt habe und jetzt durch die Message merke ich, puh, sollte mal mein Glaubensbild überdenken. Danke, Heiliger Geist, dass du bei jedem bei uns in der nächsten Woche willst arbeiten. Danke, dass du bei jedem bei uns willst nochmal vielleicht gewisse alte Sachen, wo du merkst, das ist eingesessen. Wie Rost hat sich angesetzt. Wir bringen es fast nicht mehr weg und wir sagen, es ist einfach so. Wollen wir das nochmal mit dir diskutieren? Was wir wollen machen, Jesus, wir dir alle Ehre. Du bist auf die Welt gekommen, für uns Menschen, die bedürftig sind. In welcher Facette auch immer. Als Mutter, als Vater, als Jugendlicher, als erfolgreicher Mann, erfolgreiche Frau, vielleicht auch als gescheiterter Mann, als gescheiterte Frau, irgendwo zu begegnen. Und zu sagen, wie es Daniela gesagt hat, ich liebe dich. Du bist meine Tochter. Darum bist du holy. Für immer und ewig.